Eigentlich kam ich zu der Idee und dann auch zu der Gründung wie die Jungfrau zum Kind, wie man auch sagt. Ich war damals ganz klassisch Backpacking machen. Ich denke mir immer, wenn du nicht an dein Produkt, deine Dienstleistung oder was auch immer man macht, glaubst, wie soll dann der potenzielle Kunde glauben, dass das jetzt eine gute Idee ist? Aber einfach Kontakt mit Menschen zu haben, das ist für mich, weil ich auch kommunikativ bin, die größte Bereicherung an meiner Arbeit. Und natürlich, dass wir nach wie vor im Bereich Mode und Fashion unsere Kreativität ja halt voll ausleben können.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hanna und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Leaders Unplugged, The Stories Behind. Heute mit einem Freund und tollen Gast, dem lieben Florian Kreft, Gründer und Geschäftsführer von Suitery. Bei Suitery dreht sich alles um Qualität nach Maß. Es ist ein Herrenausstatter, den Flo mit seinem Freund Alex im Jahr 2015 gegründet hat. Und ja, vom Start im Keller eines Hotels zu heute 480 Quadratmeter Ladenfläche in meiner Heimatstadt Ravensburg ist ein langer Weg. Inzwischen gibt es auch einen Online-Shop, der es quasi den Kunden ermöglicht, einen Teil des Sortiments nach Hause zu bestellen. Und ich habe mit Flo ausgemacht, lass uns mal darüber sprechen, wie es überhaupt zu Suitery kam und was eigentlich die Geschichte hinter diesem ja mittlerweile sehr groß gewordenen Herrenausstatter ist. Und Florian beschreibt auf LinkedIn das Bigger Picture hinter Suitery so: Ich habe Suitery gegründet, weil ich überzeugt bin, der erste Eindruck entscheidet. Und ein maßgeschneiderter Auftritt ist mehr als Kleidung. Er ist Ausdruck von Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und Haltung. Diese Erkenntnis war der Grundstein für die Gründung von Suitery vor mehr als 10 Jahren. Und genau das würde ich auch gern als Aufschlag nehmen. Lieber Flo, bitte stell dich einfach kurz selbst vor und nimm uns mit in die Geschichte hinter Suitery. Wie kam es dazu, dass wir heute hier sitzen können und ihr ja weit über die Grenzen von Ravensburg hinaus auch bekannt seid als Herrenausstatter?
So, hallo erstmal an alle Zuhörer und vielen lieben Dank, Hanna, für die Einladung, die ich natürlich gern angenommen habe. Ja, wie ging das Ganze los? Eigentlich kam ich zu der Idee und dann auch zu der Gründung wie die Jungfrau zum Kind, wie man auch sagt. Ich war damals ganz klassisch Backpacking machen in Thailand, bin dann nach Kambodscha weiter, durch Kambodscha durch und nach Vietnam und habe mir dann durch wiederum einen Zufall in Ho Chi Minh ein Motorrad gekauft und hatte dann den Plan, bis ganz nach oben nach Hanoi mit dem Motorrad zu fahren. Was wir dann auch getan haben, also ich habe dann jemanden noch kennengelernt, der da mitgefahren ist vor Ort, dass wir da zu zweit waren und sind dann durch eine Sturm-Tsunami-Warnung in der Stadt Hoi An, kennt vielleicht der ein oder andere Weltkulturerbe, so 6-7 Tage hängen geblieben, weil es einfach so viel geregnet hat, dass man nicht weiterfahren konnte. Und die Stadt ist für ihre, ich sag mal vorsichtig, ja, Touristenschneider sehr bekannt, die das innerhalb von wenigen Tagen fertig machen. Mit heutigem Wissen nicht zu den Qualitätsstandards, wie die jetzt europäische Brands oder Kunden auch gewohnt sind, aber dafür natürlich auch zum korrekten Preis. Also da kostet auch ein Anzug oder ein Kleid auf Maß oder eine Bluse selten mehr als 200 Euro. Dafür bekommt man jetzt aus Italien oder England nicht einmal den Stoff für einen guten Anzug. Also somit selbes Produkt, aber anderes Segment. Und ja, direkt neben unserem Hostel damals war so ein Schneider, weiß ich noch, Jelly Couture hieß der. Und jeden Tag haben die mich dann angesprochen und gesagt, I make you look like Bill Gates. So. Und irgendwann dachte ich, ja, okay, komm, das ist jetzt auch nicht so teuer. Ich habe tatsächlich damals noch nie in meinem Leben einen Anzug besessen, da ich ja weder Abitur gemacht habe, noch irgendeinen Abschlussball hatte, der jetzt da einen Anzug verlangt hatte. Genau, und dann habe ich gedacht, habe ich eh noch nicht, lasse ich mir mal machen und fand den Prozess dann irgendwie ganz cool und habe das dann natürlich auch schon nach Hause kommuniziert an ein paar Freunde, alle ja mega cool und cooler Preis und habe dann gemerkt, ja, schade, ist ja nichts, was ich denen jetzt mitbringen kann und hatte dann einfach, weil es war schlechtes Wetter, da war außer im Hostel rumliegen und ein bisschen draußen rumlaufen nicht viel geboten, die Idee, dass ich ja die fragen könnt, ob die mir zeigen, wie man das abmisst, das denen dann schick. Und gesagt, getan. Und noch während dem Urlaub habe ich das dann aber immer weiter gesponnen und schon gegoogelt, gibt's daheim sowas und habe dann, da war ich dann schon wieder unterwegs, tatsächlich auch mal, das erzählt meine Mama auch gerne, wenn man sie darauf anspricht, im Skype damals noch meiner Mom gesagt, wenn ich heimkomme, dann gründe ich da auf jeden Fall eine Firma. Die war natürlich erstmal besorgt oder hat es dann auch so als, weiß ich nicht, touristisch ja, so ja. abgetan, weil es war ja mein Plan, nach der Ankunft dann mit dem Studium, BWL-Studium anzufangen, nachdem ich da meine Fachhochschulreife nachgemacht hatte. Die hat also eher so ein bisschen Angst gehabt, dass dieses Projekt dann so in Gefahr kommt. Aber habe ich ja dann auch alles erstmal gemacht. Und ja, dann zu Hause angekommen, ging die Recherche dann auch schnell los. Ich habe dann Alex gefragt, guter Freund oder einer meiner allerengsten und besten Freunde, da wir zusammen Eishockey gespielt haben und immer zusammen Urlaube gemacht haben, der einfach etwas strukturierter, ein bisschen ruhiger ist und ja, und natürlich am Anfang fühlt sich das zu zweit auch alles cooler an. Manch einer bereut es dann, wenn er da zu zweit mit jemand gestartet ist. Wir haben das tatsächlich nie bereut. Im Gegenteil, ist bis heute, würde ich eigentlich sagen, unsere größte Stärke, dass man sich da immer aufeinander verlassen kann, einander fragen kann und sich zwar auch verloren fühlt manchmal, aber dann gemeinsam einsam ist ja, da immer noch so ein kleines Backup hat. Und was auch witzig ist noch, als ich damals dann gelandet bin mit meinem Backpacker-Rucksack nach 3 Monaten Südostasien und mein Freund Karl Valenti mich in München abgeholt hat, bin ich tatsächlich im Anzug gelandet. Ich kam raus, doch, stolz wie Wolle, mein schwarzer Maßanzug und kam da im Anzug mit Backpacker-Anzug auf den Karl zu und er hat gesagt, du spinnst, aber dass es jetzt so wurde.
Aber du wolltest den halt so gern tragen, weil du so nice fandest, dass du jetzt diesen Anzug dir hast müssen lassen, oder?
Erstens das, da war es dann ja noch nicht so ernst mit der Idee, aber ja, ich bin auch für so, ja, irgendwie blöde Witze auch immer zu haben, dachte ich so, da wird er sicher lachen. Gibt es auch noch irgendwo ein Bild, glaube ich, ja.
Okay, und dann warst du wieder hier. Die Idee hat dich nicht losgelassen, aber du hast gerade schon gesagt, du hast eigentlich dann auch deine Fachhochschulreife nachgeholt und hattest so ein paar To-Dos oder Dinge, die du dann eigentlich machen wolltest. Aber ihr habt, Alex und du, in dem Fall diese Idee parallel neben eurem eigentlichen weiteren Werdegang diese Idee immer weiter verfolgt und mal geguckt, gibt's das oder wie sieht das hier am deutschen Markt aus oder wie kann man sich das vorstellen? Wie viel recherchierte Grundvorarbeit gab's das, bevor ihr gegründet habt oder seid ihr einfach losgegangen und habt gesagt, lass mal gründen und das machen oder habt ihr wirklich so den Markt analysiert und die Potenziale euch angeschaut? So?
Also das Problem, das haben wir auch von anderen über all die Jahre immer erfahren oder auch mal selber, wenn wir auch nochmal eine Idee hatten, wo man so ein bisschen feierabendmäßig drüber geredet hat. Das Problem ist, dass es viele Sachen, die einem einfallen, man mit einer gewissen Recherche dann sofort merkt, ah, es gibt's ja schon. Mhm. Es war ja auch nicht die Frage, ob das jetzt in Gesamtdeutschland, das es so in der Form mal gibt, sondern die Frage war ja eher, gibt es da lokalen Anbieter? Und tatsächlich war es ja so, es hätte sein können, es gibt, weiß ich nicht, 5 Läden in unserer Region. Wir hätten die auch gar nicht gekannt, weil ich ja auch damals gar nicht in der Zielgruppe war. Also das war, weiß ich nicht, das wäre das Gleiche, wenn man mich jetzt fragen würde, weiß ich nicht, wie viele Firmen gibt's, die Swimmingpools bauen? Weiß ich nicht, weil ich habe keinen, ich brauche keinen. Ich habe mich noch nie darüber informiert, wie viele Leute das machen. Und so war es dann auch. Also wir waren dann da schon noch gedämpft. Wir dachten, ja, wahrscheinlich irgendwo. Aber tatsächlich gab es dann nichts im gesamten Umkreis so wie wir das vorhatten aufzuziehen. Und Alex war damals ja mit seinem Studium auch schon kurz vor Ende. Also er hatte, glaube ich, damals sein Bachelor fast fertig, während ich ja erst angefangen habe, da ich eine Ausbildung vorher gemacht habe. Und ja, der hatte da dann schon so Basics drauf, wie man da rangeht und da so den Markt ein bisschen analysiert. Und das haben wir dann gemacht. Und auch wenn wir erstmal nicht so ernst jetzt waren mit der Idee, aber es kam dann halt eigentlich in keinerlei Richtung irgendwie so dieses, ah nee, lieber nicht oder gibt's schon. Also da waren einfach viele grüne Ampeln und so haben wir da immer weitergemacht, haben dann auch die Möglichkeit bekommen, bei unseren Freunden im Hotel, im Keller, einen Tagungsraum so mit alten Möbeln so zu funktionieren, dass es irgendwie stilmäßig so altenglisch was hermacht und haben dann da so losgelegt, auf kleiner Flamme. Alex war dann auch noch mal 6 Monate in den USA für sein Praktikum bei Bosch. Und ja, aber wir haben da so mal hier, mal da zwischen den Studentenpartys immer weitergemacht. Und
was heißt weitergemacht? Mit was habt ihr angefangen? Also habt ihr beide keine Schneiderlehre oder wie kann man sich das, also womit habt ihr angefangen? Ihr hattet dann diesen Kellerraum, habt ihr euch Stoffe bestellt oder habt ihr dann angefangen, im Freundeskreis die ersten mal herzubestellen, auszumessen, um das irgendwie auch zu üben? Oder wie ist es so in der Praxis? Wie sah das in der Praxis aus?
Also wir haben dann so begonnen, also erstmal natürlich mit dem Name, weil man denkt ja sofort an Weltherrschaft. Also ich glaube, da beginnt jeder Gründer oder jede Brand gleich naiv, bevor wir irgendwas, ein Produkt haben. Wie heißt die Firma? Oh, Wie sieht das Logo aus? Genau, dann haben wir da so ein bisschen recherchiert und haben dann tatsächlich ganz am Anfang wirklich mit dem Schneider in Vietnam Kontakt aufgenommen. Problem war, wir hatten ja keine Stoffmuster. Also sind wir damals mit, da gab es noch Facebook Marketplace oder so, wie ist das? Haben wir dann eine Anzeige online genommen, wer sucht einen schwarzen Maßanzug? Schwarz deswegen, weil da brauchst du kein Stoffmuster, da fragt keiner, wie der Stoff wird schwarz sein. Und irgendwann hat sich damals tatsächlich dann eine, wie kann man sagen, lokale Rap-Größe gemeldet, er würde heiraten, er braucht so einen Anzug. Dann, wie du sagst, hatte ich ja tatsächlich wenig bis keine Ahnung von Abmessen und so weiter. Aber meine Mutter, die hilft hier immer an einem Theater, am Routentheater, kennt der ein oder andere, und misst dort im Zuge der Vorbereitung immer die ganzen Kinder ab, welche Kinder passen kostümtechnisch zueinander, und sie näht auch hobbytechnisch ein bisschen. Ja, und eines Tages kam ich dann, habe gesagt, du Mama, wir haben da eine Anfrage, in Weisenau war das, hier ein Teilort von Ravensburg, der will so einen Anzug, du kommst mit und du mischst den dann aus. Dann sind wir da hingefahren, ich weiß noch ganz genau, wie das Haus steht. Ja, und es war schon so ein bisschen, wie man sich das vorstellt. Im Garten abgemeldete Autos, zerbrochene weiße Gartenstühle vor der Haustür. Das war halt einfach, das Setup war einfach
rustikal.
Das war sehr rustikal. Schrägstrich leicht angsteinflößend, okay? Weil wir ja da jetzt auch nicht mit der größten Expertise angerauscht sind. Ja, und dann kamen wir aber rein und hat sich das total gedreht. Ebenfalls, wie man es kennt, total nett, total gastfreundlich. Es gab Baklava und Tee. Und genau, alles andere war dann schnell besprochen, weil der Anzug wird schwarz. Er wollte eine Weste dazu, weiß ich auch noch. Man muss dazu sagen, der Kerl war sehr groß, sehr kräftig. Genau, dann haben wir den, oder meine Mutter hat das dann abgemessen. Wir hatten dann so eine Tabelle von dem Vietnamesen, haben wir das alles eingetragen. Und genau, dann waren es, glaube ich, noch 8 oder 9 Wochen zu der Hochzeit. Ich habe das dann alles bestellt. Tatsächlich hat er auch damals schon gleich bezahlt, auch mit der gleichen Begründung wie heute. Und es ist tatsächlich auch so, dass wenn der Stoff einmal zugeschnitten ist, kein anderer Mensch jetzt spontan mit diesem Anzug oder auch dem Stoff dann was anfangen kann. Damals war das aber tatsächlich so, dass aufgrund meines Studentenstatus direkt nach der Reise hatten wir auch nicht das Budget, das jetzt so vorzustrecken. Gut, und dann haben wir das bestellt Und dann gab es Probleme und dann haben die es falsch verstanden und haben die Zentimeter mit Inch verwechselt und es gab auf jeden Fall immer nur Probleme, Kommunikation, Englisch, so. Und auf jeden Fall wurde das alles immer knapper, knapper und knapper. Und dann war der Anzug endlich unterwegs, dann hing das im Zoll, dann hatten wir keine, so eine sogenannte EORI-Nummer beim Zoll, dann konnten wir das nicht importieren, Warennachweis und was weiß ich was alles. Also auf jeden Fall hat sich das kurzum so verzögert, dass dieser Anzug ein oder zwei Tage vor dem seiner Hochzeit überhaupt erst in Deutschland ankam. Der war so, dann haben wir da türkische Anrufe bekommen. Der hat natürlich, alle waren nervös, die Frau, die Mutter, so. Und dann kam dieser Anzug, der Typ schlüpft rein und das Ding saß perfekt. Also das hat uns dann natürlich Mut gemacht. Dann haben wir das ausgeweitet, weitergefragt. Dann hat mein Onkel einen Anzug gekauft, der war okay. Dann hat mein ehemaliger Zahnarzt aus Ludwigsburg einen Anzug gekauft, der war gar nichts. Und ein Mitschüler aus der Berufsschule, der war auch nichts. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, der Lieferant, die Qualität, das ist jetzt alles nichts, was man da ausrollen könnte. Und die hatten auch nicht Zugriff auf die Materialien, wo jetzt, ich sag jetzt einfach mal, Anzugliebhaber aus Mitteleuropa da einfach Wert legen, dass das einfach reine Wolle ist und so weiter. Und dann kamen wir auf den heutigen Lieferant so, dass wir eigentlich wollten wir uns erst Suit Up nennen. Mhm. Das steht für, kennt viele aus wie heißt es mit Barney Stinson? How I Met Your Mother. Yeah. Barney Stinson sagt immer, suit up, score chicks and be awesome. Und dann haben wir aber festgestellt, dass suit up eigentlich kein Wort ist, das man schützen kann. Suit up heißt ja so viel wie, zieh dich gut an, so für heute Abend. Und haben dann aber auf Facebook gesehen, dass es eine Firma in Reykjavik, Island gibt, die so heißen, suit up Reykjavik. Und die haben das ganz cool gemacht und dann haben wir die angeschrieben, ob die uns auch helfen oder Lieferanten und tatsächlich heute immer noch sehr gute Freunde von uns und sehen uns eigentlich jedes Jahr in Italien, die ebenfalls der gleiche Jahrgang sind wie ich und Alex und genau, die haben uns dann ein, zwei Lieferanten gesagt, mit denen wir heute immer noch arbeiten und hatten dann noch ein Bewerbungsverfahren bei einem sehr in unserer Welt großen Lieferant in Amsterdam, in Holland. Und es hat alles geklappt. Die waren damals, weiß ich noch, total baff von Alex seiner PowerPoint-Präsentation. schwärmen die heute noch, sowas haben die da noch nie gesehen. Fun Fact, die hat er auf der Hinfahrt gebaut. Das war alles sehr, ich bin gefahren, Alex hat die PowerPoint gebaut, so einfach mal Pi mal Auge, möglichst optimistisch, was wir denen da erzählt haben. Tatsächlich kam es dann so oder so ähnlich. Ja, und so ist es immer weiter entstanden. Und dann kamen natürlich die ersten Bücher mit Stoffen, die ersten Probeläufe mit Bekannten, mit uns selber. Dann, wie kann man da ins Marketing gehen? Wo sind Kunden, wer kommt da in Frage, wer ist die Zielgruppe und so haben wir das immer weiter versucht zu analysieren und peu à peu kamen dann so die ersten Kunden und auch das war alles entspannt, weil im Vergleich zu anderen Gründern hatten wir natürlich das Glück, wir hatten keinerlei Druck, ich habe zu Hause gewohnt in einer Studentenwohnung unterm Dach, Alex hat mit seinem Bruder gewohnt, die hatten eine WG zusammen, wir haben ein Studium und wir waren damals auch mietfrei oder dann auch später für Miete, aber alles kleines Geld haben wir uns da eingemietet im Hotel, somit hatten wir eigentlich keinen Pressure und dann gab es auch mal eine Woche, wo wir gesagt haben, nee, diese Woche machen wir was anderes, schönes Wetter, gehen wir zum Baden, aber wir sind da immer dran geblieben. Und ja, und so ist das alles, wie ich immer sage, aus dem Ruder gelaufen.
Und wann kam der Punkt, wo klar war, jetzt müsst ihr eine Entscheidung treffen, hopp oder top, wird das jetzt unsere Hauptaufgabe oder nicht? Ich schätze spätestens mit Ende, also mit Studienabschluss war ja dann so, okay, was passiert mit dieser Business-Idee, die es irgendwie gibt und die in einem kleinen Rahmen läuft? Wie kam es dann zu der Entscheidung und was hat die Entscheidung am Ende auch ausgelöst, zu sagen, okay, jetzt gehen wir all in?
Also eigentlich war es dann so, dass ich im, glaube ich, dritten Semester war oder im vierten Semester, ich glaube Anfang viertes Semester war Und wir da so gemerkt haben, das kann was werden. Also wir hatten da auch schon Umsätze und haben einfach auch gesehen, da ist ein Markt, die Kunden waren zufrieden. Und Alex zu dem Zeitpunkt kurz vor Abschluss von seinem Master war. Und dann, also man macht jetzt noch einen Doktor, aber nach dem Master soll schon halt schon irgendwann mal anfangen zu arbeiten. Und er dann gesagt hat, also wenn ich mich nirgendwo bewerbe und wir das mit Sudori weiterverfolgen, dann müssen wir da Vollgas geben. Gleichzeitig war es so, dass ich ein sehr schlechter Student war, was natürlich auch an der Gründung lag, wo ich halt einfach viel mehr Lust drauf hatte, wie jetzt auf Vorlesungen und die freie Zeiteinteilung mit kombiniert mit den ganzen Partys. Ich habe auch nicht weit weg gewohnt von der Hochschule. Das war kein gutes Umfeld für mich. Und so haben wir dann gesagt, okay, er bewirbt sich nicht, ich breche mein Studium ab. Disclaimer an der Stelle, würde ich niemandem empfehlen. Kann aber funktionieren. Spaß beiseite. Man muss dazu sagen, ich habe das dann schon abgewogen und habe halt einfach festgestellt, so eine Unternehmung hat ja immer ein gewisses Momentum, mal so das Gefühl, wir sind jetzt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das nimmt Fahrt auf. Mit dem Studium wäre es so gewesen, hätten wir nach 3 Jahren gemerkt, es ist jetzt alles eingestampft geworden, dann wären ja die ganzen Credits und Co., das wäre alles da gewesen. Also jetzt kann man ja alles wieder aufnehmen, aber man kann nicht einfach sagen, okay, die Gründung, die frieren wir jetzt ein, dann machen wir es alles fertig und in 4 Jahren, da ist ja der ganze Drive und das ist ja dann alles weg. Und so haben wir das dann gemacht. Da war natürlich im Umfeld erstmal alle, ja,
schockiert.
Also hast du auch gemerkt, keiner will ein schlechter Freund sein. Und auch unsere Eltern, hast gemerkt, die sind natürlich im Zwiespalt zwischen ja, cool, und wir trauen euch das zu und unterstützen euch, zwischen macht es auf gar keinen Fall, jetzt hast du so lange studiert. Also Alex und sein Zwillingsbruder, die kamen ja mit der Familie mit 6 Jahren aus Kasachstan, / Russland, zurück nach Deutschland, kann man sagen. Haben dann natürlich eine krasse Karriere hingelegt. Wenn man überlegt, beide haben dann nach der Hauptschule die weiterführende Schule gemacht, Abitur gemacht, studiert, Master gemacht. Waren sehr erfolgreich auch im Eishockey. Haben auch hier bei den Tower Stars ein Jahr mit den Profis gespielt oder 2 sogar, weiß ich nicht mehr. Also das war schon zu dem Zeitpunkt eine Karriere, sage ich mal, wo man sagen könnte, es hätte schlimmer laufen können. Und wenn dann jemand so einen Haken schlägt, dann finden es alle erstmal negativ und besorgniserregend, ohne das dann einem nicht zu gönnen oder so. Und bei mir war es ähnlich. Ich habe auch die Hauptschule absolviert. Dann bin ich nach Bietigheim gezogen, auch wegen Eishockeyspielen. Habe dann Realschule nachgemacht, eine Ausbildung gemacht. Dann ein Jahr bei Porsche in Zuffenhausen gearbeitet und dann das Abitur oder Fachhochschulreife nachgemacht und war dann der erste aus meiner Familie, der an der Hochschule war. Waren die Damen zwischenzeitlich da eigentlich auch stolz, dass das alles in eine gute Richtung geht, und dann so ein herber Rückschlag, Sohn bricht ab, macht irgendwas Komisches. Wie gesagt, wir wurden immer unterstützt, aber man hat schon gemerkt, dass das zumindest in den ersten Jahren schon auch alle so ein bisschen besorgt hat, wie das denn alles wird und ob das ein Fehler war.
Was würdest du sagen, was war denn deine größte Angst, oder warst du so in diesem Drive, wie du vorher gesagt hast, dass es bei dir wirklich das Momentum war und du auch dachtest, du hast ja abgewägt, was habe ich denn zu verlieren, oder gab es schon dass du zu irgendeinem Zeitpunkt dachtest, verbaue ich mir jetzt hier gerade was, oder war da nur dieser positive Optimismus und dieses, das wird schon klappen?
Also Angst hatten wir eigentlich, oder kann jetzt, was da die tieferen Gefühle angeht, nur für mich sprechen, aber Angst hatten wir eigentlich, oder ich hatte ich eigentlich nie. Ich wusste, ich kann immer wieder, ich sag mal, nach Hause kommen, werde da unterstützt, ob durch meine Eltern oder auch meinen Onkel, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe. On top natürlich, wir leben in Deutschland, also nur wegen einer geplatzten Gründung landet man jetzt erstmal auch nicht auf der Straße. Aber ich war da einfach so überzeugt, teilweise auch im Film, naiv auch, muss man auch sein, kriegt man ja schon auch am Anfang zu Recht, verstehe ich auch, dumme Sprüche, wenn man dann da irgend so was Abwegiges macht, wovon man keine Ahnung hat. Dann wurden wir auch gefragt, ja, glaubt ihr jetzt irgendwie, ihr habt jetzt mehr Ahnung, wie das eine Geschäft, das seit 100 Jahren gibt, oder glaubt ihr jetzt, ihr seid schlauer wie die große Firma aus Metzingen? Versucht da mal keinen Namen zu nennen. Und natürlich glaubt man es nicht, sondern ich kann immer sagen, man schaut da weniger nach der Konkurrenz, sondern will das einfach selber so gut machen, wie man sich das halt selber vorstellt. Und genauso ist es dann gekommen. Und ich habe da neulich mal was gesehen, jetzt in dem ganzen sich selbst optimieren oder auch Business gründen, was man online viel sieht. Man hört ja auch viel von dem Wort manifestieren, habe mir das dann mal so durchgelesen, was das heißt. Und das habe ich eigentlich tatsächlich, ohne das so zu wissen, immer gemacht. Ich konnte das immer sehen. Wie sieht mal unser großer Laden aus? Wie sieht mal unser Messestand aus? Wie sieht es aus, wenn wir uns mal eine Bar bauen? Ich habe da neulich tatsächlich auch auf Social Media ein Reel gesehen. Da wurde der, kennt vielleicht manche, der irische Boxer Conor McGregor nach einem Kampf, den er gewonnen hat, interviewt. Und der Journalist hat ihm als Zitat vorgetragen, wie er eine Woche vor dem Kampf beschrieben hat, wie er den Gegner besiegen, / K.O. schlagen wird. Und der Witz war, genau so, wie er das prognostiziert hat, ist es eingetreten. Und dann hat er den gefragt, wie er das macht. Und dann hat er überlegt und dann hat er gesagt, if you can see it, it will happen. Mhm. Und dann hat er weitergehend gesagt, and you need to have the courage to become vocal with it, to speak about it, and if you do that over and over again, it will happen. So war das tatsächlich. Wir haben immer überall davon erzählt, was wir da machen, waren da stolz. Und es ist ja, und das kann ich auch nachvollziehen, es ist da auch nicht jeder mit gleich viel Selbstbewusstsein ausgestattet oder nicht jedem fällt es gleich leicht irgendwie zu reden. Da hatte ich immer ein bisschen Glück. Aber natürlich gibt es viele Leute, die sagen, ich habe auch einen Traum, ich habe auch eine Idee, aber mir traut es doch keiner zu und es wird doch nichts. Und wenn ich das jetzt erzähle, dann lachen mich alle aus. Klar, aber natürlich, ich meine, wie soll das dann groß werden? Also, weil ich denke mir immer, wenn du nicht an dein Produkt, deine Dienstleistung oder was auch immer man macht, glaubst, wie soll dann der potenzielle Kunde glauben, dass das jetzt eine gute Idee ist? Mhm. Das wäre ja wie wenn der, weiß ich nicht, der Koch sein eigenes Essen nicht isst, in der Hoffnung, dass es jetzt, also es kann eigentlich gar nicht funktionieren, wenn man da nicht rausgeht oder in die Werbung geht oder wie auch immer. Oder zu einem Investor gibt's ja auch, wenn man da tech-mäßig irgendwas machen will. Also wenn man da nicht wenn der Funke da beim Gegenüber nicht überspringt, dann glaube ich, wird's schwierig.
Und mit all diesem Positiven und diesem Optimismus, wie ihr dann auch gestartet seid, habt ihr dann ja auch recht bald, glaube ich, die erste kleinere Ladenfläche in Ravensburg in der Innenstadt angemietet. Vielleicht da nochmal, wie kamst du dem Schritt und wie habt ihr dann auch euch beide entsprechend weitergebildet, um dann die Kunden in diesem Laden empfangen zu können? Es macht ja heute auch nicht mehr deine Mama, ihr seid ja fähig dazu, die Menschen auszumessen und all das anzubieten. Wie habt ihr das dann wirklich so in die Innenstadt und in den ersten Laden gebracht?
Gute Frage. Auch da komme ich wieder zu dem Punkt, dass bei so einer Gründung eines ganz wichtig ist und ich finde auch immer wichtig, dass man das zugibt. Ganz viel basiert auch einfach auf Glück, Momentum und Timing. Zu dem ersten Laden kam es beispielsweise so, der Laden stand leer Und ein Laden 200 Meter oder 100 Meter weiter hat den aber angemietet als sein Winterlager, dass er kurze Wege im Weihnachtsverkauf hat. Und das Schaufenster war einfach von innen abgeklebt mit braunem Malerpapier. Und wir waren natürlich so irgendwie betröppelt, saßen da im Keller vom Hotel und dachten, naja, hier verirrt sich auch keiner hin an Weihnachten und kauft einen Gutschein. Und dann haben wir die Besitzerin, das ist die Tante von dem Hotelbesitzer, von unserem Freund war, gefragt, hey, du brauchst ja dein Schaufenster nicht, können wir denn das Schaufenster für uns dekorieren? Dann sieht es irgendwie weihnachtlich aus und vielleicht kommt einer zu uns rüber. Haben wir gemacht, kamen dann auch ein paar Leute und dann wurde das irgendwann Januar, Februar. Und dann war für uns die Frage, was passiert jetzt mit dem Laden, weil Weihnachten ist vorbei, alle Geschenke sind verpackt und ausgeliefert. Und dann kam die Antwort, ja, mal schauen, also weiß ich auch nicht, wahrscheinlich wieder als Lager nehmen. Und dann haben wir gesagt, hey, sollen wir nicht einfach fragen, ob wir den Laden bekommen? Haben dann mit der Eigentümerin gesprochen, die mittlerweile über 90 ist. In dem damaligen Laden ist ja jetzt die Schneiderei drin, die Werkstatt. Ja, und die hat sich gefreut und so haben wir den Schritt gewagt und da komme ich schon zum nächsten Glück, Momentum. Mein Papa ist Maler. Wir haben in alle Richtungen handwerkertechnisch gute Connections gehabt, sodass wir auch so einen Umbau und die Schreinerarbeiten umsetzen haben können, wie wir es jetzt nicht alleine in einer fremden Stadt, das wäre einfach finanziell niemals machbar gewesen. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf und dann haben wir das Geschäft eröffnet und oder weitergeführt dann in der Innenstadt. Und damals hatten wir schon im Keller sehr viel Arbeit und waren dann zumindest mal so vorsichtig optimistisch, dass wir gesagt haben, naja, wenn es jetzt in dem Keller in Anführungszeichen läuft, dann wird es in der Innenstadt sicher nicht schlechter. Also meine Prognose war eine andere, aber Alex war da immer sehr vorsichtig, nicht übertreiben, wenn es so bleibt, wäre es schon okay, hat er auch recht. Und so ging es dann peu à peu weiter, das Einzugsgebiet der Kunden wurde immer größer, gerade die Businesskunden haben das immer weiter gesagt, saisonal natürlich auch die super vielen Hochzeiten, die wir auch machen. Ist natürlich auch immer gut fürs Marketing, wenn da jemand toll aussieht, kriegt, glaube ich, jeder Gast mit, wo hat die Braut das Kleid gekauft, wo hat der Mann seinen Anzug her. Auch da wieder Timing, das war sicher auch in einem Zeitraum, wo das Thema Hochzeit eventtechnisch plötzlich wieder ganz anders ausgerollt wurde, wie das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Also das ist ja heute, wie gesagt, ganz anderes Event mit einem ganz anderen Umfang wie früher. Und ja, so ging es immer weiter und dann kam irgendwann unser erster Mitarbeiter dazu, der Marcel, der halt immer noch bei uns arbeitet. Und so ging es dann in dem Laden 4, 5 Jahre weiter, bis wir dann den noch größeren Schritt gewagt haben, aber auch, weil der Platz einfach zu knapp wurde und dann den Laden genau gegenüber, wiederum sind wir beim Glück, also genau gegenüber den Laden angemietet haben, was natürlich den Vorteil hatte, wir hatten keinen Standortwechsel und trotz Internet und man googelt es, wenn ein Geschäft nicht mehr hier ist, sondern dort, das ist, also außer die Lage verbessert sich jetzt extrem, aber das ist immer schwierig und so haben wir heute die Schneiderei mit Änderungen und der Werkstatt genau gegenüber von dem heutigen Geschäft, sind immer noch in der Straße, wo man direkt mit dem Auto, auch wenn es nicht erlaubt ist, aber möchte ich kurz für die, falls jemand von der Stadt zuhört, wir regen niemanden an, im Halteverbot zu halten. Aber man
ein paar
könnte,
Parkplätze gibt's,
genau,
ja.
Man könnte theoretisch, wenn man so drauf wäre, zumindest schnell Tasche ins Auto, ich hole schnell was ab und trotzdem sind wir da in einer super Lage und so ging das munter weiter und heute sind wir mit 2 Schneiderinnen, meiner Mutter in der Buchhaltung und dem Office, was fast einer Vollzeitstelle entspricht, und 3 weiteren Leuten im Verkauf und mit dem Tim in Einkauf und Marketing. Ja, fast ja, 8, ein Team von 8 Leuten in Vollzeit plus Aushilfen. Und ja, hätten wir nicht gedacht. Und so ging es in die Richtung.
Und als ihr da gestartet habt mit dem ersten Geschäft und du hast auch jetzt gemeint, das Einzugsgebiet wurde recht schnell größer, aber wie habt ihr denn, es geht ja immer am Anfang, hast du gesagt, war so ein bisschen der Onkel oder der so Bekannte, wie habt ihr denn die ersten Fremden, die jetzt quasi euch persönlich wirklich fremd waren, in den Laden gelockt? War das dann einfach Mundpropaganda und auch hier wieder ein Stückchen Glück und dann doch, dass es halt Ramsburg eine Kleinstadt ist und der eine kennt den anderen und dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen und dann macht es einfach, wächst es so mit oder habt ihr da dann einfach so stark mit Marketing direkt die Kunden bei euch reingeholt? Wie ist das losgegangen?
Also bevor ich die Frage beantworte, fällt mir gerade noch ein. Ich habe eine Frage vom letzten Take vergessen, noch kurz zu beantworten. Und zwar, wie wir die Expertise aufgebaut haben. Ich habe vom Studium mit den paar Semestern nicht ganz so viel mitgenommen, aber was mir da imponiert hat im Vergleich zur Ausbildung, wo dir ja vermittelt wird, oh, jetzt dauert 3,5 Jahre, bis du mal Geselle bist und dann immer noch nichts drauf hast, so auf die Tour, habe ich im Studium gemerkt, dass du eigentlich alles innerhalb von 6 Monaten unter Druck zumindest mal einigermaßen auf die Kette kriegen kannst. Und somit hatten wir auch da wieder das Glück, wir haben in einem Bereich gegründet, wo du keinen Meistertitel benötigst. Wir haben, hätte ja auch sein können, wir machen irgendwas Handwerkliches, dann kannst du da 100 Mal dich reinfuchsen und das jetzt üben und lernen, aber du wirst am Ende nicht, ich sag mal, praktizieren dürfen, das war bei uns anders. Natürlich, wir sind viel nach Italien gefahren, auf Messen, haben uns mit Leuten aus der Welt getroffen, die uns Sachen beigebracht haben. Und da einfach durch, ja, Bücher, Literatur gibt es natürlich auch viel im Bereich klassische Herrenmode. Da gibt es sehr dicke Bücher drüber. Ja, einfach so eine Expertise aufgebaut, um mit den Kunden da Schritt zu halten, aber vor allem auch aus Eigenmotivation, weil es uns halt selber interessiert hat. Und genau, und so kamen wir da dann recht schnell auf ein Level, und mit der Erfahrung natürlich dann auch mit den Kunden und Abmessen und vor und zurück, dass wir da recht schnell auf ein Level kamen, dass wir sagen, das hat schon Hand und Fuß und ist irgendwo auch einfach seriös und funktioniert. Und genau, zu deiner jetzigen Frage, wie wir an die ersten Kunden kamen. Ich weiß noch, das war, glaube ich, kurz bevor Alex nach Amerika ging, haben wir irgendwie 2000 Flyer gedruckt. Da war damals noch sutery@web.de, war die E-Mail-Adresse, ganz professionell, und meine Handynummer. Und da haben wir die gedruckt und dann dachte ich, okay, wo setzen wir an? Ich habe das bei allen Juwelieren ausgelegt, bei allen Banken, in Büros und so weiter und so fort. In 2 Tagen waren die alle verteilt und dann, weiß ich auch noch, saß ich daheim am Schreibtisch, top vorbereitet, Zettel, Stift, Laptop auf, Handy daneben, heute wird's abgehen. Und da hat sich, glaube ich, 3 Wochen keiner gemeldet. Ich dachte, mein Handy ist kaputt, ich habe mir selber E-Mails geschickt, um zu checken, ob meine E-Mail-Adresse geht, aber es hat sich keiner gemeldet. Und irgendwann hat sich dann doch einer gemeldet und zu uns verirrt und das war zum damaligen Zeitpunkt, weiß ich auch noch, oder immer noch heute, also ein lokaler Unternehmer, den man so anhand von seinem Namen kennt. Wir dachten so, das gibt's doch nicht, dass der zu uns kommt so und keine Ahnung. Und muss da auch dazu sagen, dass wir beide aus sehr normalen Verhältnissen kommen. Also waren er dann schon von dem Familiennamen sehr beeindruckt. Ja, und der kam dann und hat dann auch, also wäre halt immer noch so, aber wie 2 Anzüge, 9 Hemden und so. Ich war
Großeinkauf.
Also es waren auch damals schon, kann man sich ausrechnen, mehrere 1000 Euro. Und der Kunde war weg. Alex war in Amerika. Der dachte, ich verarsche ihn. Also da sind wir dann schier vom Hocker gefallen. Und ja, ausgeliefert. Alles hat funktioniert. Der Kunde war glücklich. Und dann hat irgendwann auch der Bezug oder die Connection zum lokalen Eishockey gefruchtet, weil wir da einen von den Managern sehr gut kannten, der gesagt hat, hey, ich unterstütze sowas, der ebenfalls damals Vorstand von einer großen Firma in Ravensburg war. Und auch da kann ich sagen, das haben wir an verschiedenen Stellen im Leben schon gemerkt, kann man auch jedem nur empfehlen, sich in Vereinen, ob sportlich, Musik oder sozial zu engagieren, weil es gibt einfach ein wahnsinniges Netzwerk, egal ob das jetzt für sowas ist, ob das auch für Schicksalsschläge ist, wenn ich da dran denke, wir haben einen Mannschaftskamerad, der ein schweres gesundheitliches Schicksal hatte, für den dann ganz halb Eishockey Deutschland gespendet hat. Und all das nur, weil der halt in einem Verein war mit einem Netzwerk, wo man sich nicht hängen lässt. Und es kann unabhängig, dass man da, glaube ich, auch Spaß hat, wenn man sich da hobbymäßig irgendwo engagiert, für alle Lebenslagen auch einen doppelten Boden hat, wo man drauf zurückgreifen kann. Steht da irgendwie nie alleine da. Und genau, und dann hat es wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda so seinen Lauf genommen. Dann haben wir damals noch mit My Website, hieß es, glaube ich, so eine Website gebaut und es dann auch irgendwann professionalisiert mit einer besseren Website. Und haben dann 2017 die erste Messe besucht, für Hochzeiten war das. Das war dann auch, kann ich auch noch drauf eingehen, damals war dieses Formblatt von der Anmeldung für die Messe, da waren Quadratmeterpreise angegeben und verschiedene Standgrößen, also 4 auf 3 Meter, 6 auf 8 und so weiter und so fort. Aber wir sind anders, wir haben gedacht, okay, wie viel Geld haben wir, was könnten wir theoretisch an der Messe ausgeben? Dann habe ich denen geantwortet, wir hätten gern Messestand 2 auf 2 Meter. Und dann haben die geantwortet, das Format gibt's nicht und ist auch viel zu klein, 4 Quadratmeter. Ja, da kann man jetzt keinen Stand drauf bauen. Da können zwei Leute stehen und stetisch und das war's. Und so haben wir dann tatsächlich einen Stand am Eingang bekommen. Die haben das dann natürlich auch irgendwie dann angenommen. Und der Stand war super, weil wir waren so gesehen der erste Stand, den die Leute gesehen haben und der letzte Stand. Und ja, da haben wir dann tatsächlich, waren wir da erst so verunsichert, weil abends nach dem Aufbauen läuft man dann so durch, guckt, was machen die anderen. Und das war schon sehr verstaubt, die ganze Geschichte. Also alle Anzüge waren halt schwarz, grau, sehr konservativ. Und unsere Anzüge waren schon ein bisschen mehr Farbe mit Karos und Hosenträgern. Und dann wussten wir abends einfach nicht, liegen jetzt wir daneben oder liegen die daneben. Anhand der Erfahrung, wie lange diese Firmen da schon unterwegs waren, dachten wir halt eher, dass wir falsch liegen. Aber tatsächlich war es dann so, die Leute fanden unsere Anzüge irgendwie erfrischend, cool. Und weiß ich auch noch, als dann der Abbau von der Messe war, da unterhalten sich dann immer alle Aussteller. Ja, und wie viele Termine habt ihr geschrieben und wie war es bei euch? Und bei uns war ja viel los und dann kam auch, ja, und bei euch war es ja so voll, wie viele Termine habt ihr geschrieben? Dann habe ich den Alex angeguckt und habe halt gefragt, hast du einen Termin ausgemacht? Dann sagt er, ja, nee, und du? Sag ich, ja, ich auch nicht, scheiße. Und dann dachten wir halt, also offensichtlich macht man da Termine aus. Wir haben halt allen gesagt, ja, wenn du Lust hast, dann melde dich einfach. Ja, und dachten dann, wäre alles jetzt umsonst gewesen. Aber tatsächlich haben sich dann sehr viele Leute, wo man gutes Gefühl hatte nach dem Gespräch, sich dann tatsächlich gemeldet. Und ja, gleichzeitig haben wir das mit unseren Lieferanten dann auch immer geschafft zu liefern, zu schauen, dass die Leute glücklich sind. Und so ging das immer, so ging das immer weiter. Und was glaube ich auch, Leute fragen ja immer nach dem Geheimnis, das gibt es zwar so eh nicht, aber was glaube ich immer uns zugute kam, wir haben nie was anderes gemacht. Also jeder, der vielleicht auch was gründet oder da in der Geschäftswelt viel unterwegs ist, man wird ja auch extrem viel konfrontiert mit, hey, ich habe eine Idee, bist dabei? Oder man hat eigene Ideen und sagt, das wäre ja noch viel schlauer und das wäre ja noch viel besser. Und dann verzettelt man sich. Aber wir haben halt immer A, unsere eigenen Ideen, die andere Themen waren, ich sag mal so intern abgewehrt. Und wir haben auch immer abgewehrt, wenn jemand zu uns kam und gesagt hat, ja, und ihr wollt ihr nicht damit machen und ich habe eine Idee und ihr habt ja schon was gegründet und das könnte doch auch funktionieren. Und wir haben bei allem immer, und da waren auch gute Ideen dabei, vielleicht bessere Ideen, gesagt, nein, nein, nein. Wir haben immer zu allem Nein gesagt, sondern immer nur 10 Jahre lang das hier gemacht. Und ja.
Dieses Thema so Fokus halten, das ist gar nicht so leicht in der Selbstständigkeit, weil man rechts und links so viel sieht und dann auch manchmal Bock ja hat, Dinge auszuprobieren. Das sind ja auch
tolle Sachen dabei.
Man darf sich halt nicht verzetteln. Ja.
Genau, also es gibt sicher auch profittechnisch, weiß ich nicht, clevere Geschäftsfelder jetzt im 21. Jahrhundert wie jetzt der klassische Herrenausstatter. Gleichzeitig kriegen wir auch von unseren Kunden, vor allem den Stammkunden, die sehr regelmäßig und oft zu uns kommen, ja auch so mit, was die so machen und in welchen Sphären andere Gründer unterwegs sind oder ja, wie auch immer. Aber wir haben uns da nie beirren, beeindrucken lassen. Also wir haben das natürlich gewertschätzt, aber wir haben immer gesagt, hey, für unseren Background, das ist für uns fein. Und wie gesagt, das hat auch immer Spaß gemacht, auch wenn natürlich dann recht schnell mit Corona da auch Zeiten aufkamen, die natürlich nicht so toll waren im Einzelhandel. Aber wir haben da immer einen Weg gefunden und der klassische Anzug hat sich da auch als sehr robust erwiesen.
Mhm. Und du hast vorher schon erwähnt, dass ihr inzwischen eigentlich zu acht seid, wenn man alle mit reinrechnet, die mitwirken. Wie war dieser Schritt für dich und Alex, dann irgendwann auch zu sagen, okay, wir stellen Menschen an, weil damit geht ja eine andere Verantwortung einher. Davor habt ihr für euch beide, wart ihr für euch beide verantwortlich, dass ihr eure Miete zahlen könnt, etc. pp. Wie war diese Entwicklung und wie war es auch für dich, Dinge vielleicht abzugeben? Also, dass du vielleicht jetzt teilweise weniger im Operativen machst, aber dafür ja auch Menschen hast, die du in einer gewissen Weise, also Mitarbeiterführung auf einmal ein Thema wird, Mitarbeitergespräche und sich Verantwortung halt verschieben. Wie hat sich das für euch angefühlt?
Also der erste Mitarbeiter, der Marci, der zu uns kam, kam tatsächlich, auch wenn wir da auch Werbung geschaltet haben, dann über einen Freund. Also das hat auch dann irgendwo ein bisschen freundschaftlich begonnen. Das hat menschlich auch super gepasst. Der Laden war ja auch sehr klein, da war das auch sehr wichtig. Dann waren wir ja auch alterstechnisch sehr nah beieinander. Das fiel uns dann noch, das ging eigentlich noch. Aber jetzt mit so einem größeren Team ist, auch wenn du zu der Frage kommst, Angst. Also ich würde es jetzt nicht Angst nennen, sondern eher Respekt. Aber es ist schon so, dass früher habe ich mir immer gedacht, du, wenn es scheitert, Alex hat einen Master, den nimmt eh jeder als Ingenieur und ich habe meine Ausbildung als Mechaniker, kann man auch hier in der Gegend zumindest früher nicht arbeitslos sein. Oder ich mache irgendwas mit Vertrieb. Also ich wusste immer, Alex hat so einen guten Abschluss und ich kann mir auch immer selbst helfen. Aber jetzt ist halt klar, dass die Reichweite der Entscheidungen nicht mehr nur die eigene Existenz betrifft, sondern also meine Mutter würde ich auch noch sagen, das passt auch noch, die würde auch unterkommen, die ist tatsächlich jetzt irgendwann auch wäre im gesetzlichen Rentenalter, aber was die fünf anderen betrifft, dass man sich halt überlegt, also nicht, dass ich denen nicht zutrauen würde, dass die woanders unterkommen, darum geht's nicht. Aber ich will ja keine Entscheidung treffen, wo Leute, die an der Entscheidung am Ende nicht beteiligt waren, wenn es jetzt eine größere Entscheidung wäre, und da dann drunter leiden. Man sieht es ja auch häufig in der Wirtschaft, dass natürlich die Umstände immer schwieriger werden, aber dass natürlich oft rauskommt, Firma macht zu, mehrere hundert Leute werden entlassen, verlieren ihre Existenz, weil halt die entschiedene Strategie von dem Management halt einfach falsch war. Und vor sowas hat man dann eher Respekt oder Angst, dass man vielleicht irgendwann mal sagen müsste, auch wenn du nichts dafür kannst oder nichts falsch gemacht hast und dir immer Mühe gegeben hast, musst du dir was anderes suchen oder das ist natürlich schon so ein Horror, vor dem man Respekt hat. Da ist man nicht mehr so entspannt wie da, wo man nur zu zweit war. Aber führt auch dazu, ja, dass man die Sachen vielleicht besser überdenkt, vielleicht auch nicht mehr nur ausschließlich optimistisch ist, sondern mal sagt, es könnte auch so laufen und es könnte auch so laufen. Aber mit der Mitarbeiterführung, was so Gespräche angeht, also natürlich gab es auch mal Gespräche, wo man mal sagen muss, hey, du warst jetzt so oder so oft zu spät oder so können wir es nicht machen oder so wie mit dem Kunde lief oder mit der E-Mail oder es waren eher solche Sachen oder natürlich, man muss dazu sagen, inklusive uns, jetzt nicht mehr so mit Anfang, Mitte 30, aber das Team ist ja auch jung und keiner hatte da 15 oder 20 Jahre Berufserfahrung. Und natürlich sind da auch mal Sachen passiert, die der jeweilige Mitarbeiter jetzt hätte, weiß ich nicht, so nicht bringen können. Aber wir haben immer versucht, es sachlich zu klären. Und ich glaube, wir haben hier noch nie rumgebrüllt, jemand angeschrien oder sonst was. Und ja, und egal wie die Entscheidung war oder wenn es auch mal, ja, ich will das immer gar keinen Anschiss nennen, sondern Kritik gab, dann wurde das, glaube ich, immer für ernst genommen, weil ich glaube, jeder kennt es als Kind oder auch aus der Schule. Manchmal, wenn man was verbockt hat, hat man ja auch selber das Gefühl, ich hätte jetzt echt einen Anschiss verdient. Das merkt man ja auch irgendwann selber, dass man sagt, ja, jetzt dürfte das Gegenüber sauer sein. Und wenn man da dann aber ruhig bleibt und sagt, hey, pass auf, wir machen da jetzt keine Riesensache draus, dann glaube ich, gewinnt man damit eher für sich die Leute. Mhm. Weil ich sag, keiner mag angeschrien werden, keiner mag ja sich blöd anmachen lassen. Ohnehin ist ja die Zeit von wie früher, da ist irgendwie der Chef und seine Sklaven oder diese Einstellung, die da vielleicht irgendwelche Chefs oder Firmeninhaber oder wie auch immer, früher war das sicher alles etwas schroffer. Die Zeiten sind eh vorbei, wären wir auch nicht der Typ dafür, aber wir haben gemerkt, wenn man da Gnade walten lässt und das immer sachlich rüberbringt, dann, glaube ich, verschafft man sich damit mehr Respekt, wie wenn man da immer nur rumschreit und ausflippt, was natürlich auch nicht immer leicht ist, weil kennt auch jeder von der Arbeit. Es gibt natürlich Momente, wo Sachen passieren, wo man denkt, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Also das gibt's nicht nur einem Mitarbeiter gegenüber, das gibt's Lieferanten gegenüber, das gibt's gegenüber dem Paketdienst irgendeiner Hotline, wo man am liebsten anrufen wird und sagen wird, ich flippe jetzt aus. Aber die Dame oder der Herr, der da sitzt, sage ich zum Beispiel immer, wenn ich in irgendeiner Hotline anrufen muss, ich sage immer, mein erster Satz ist,
ich weiß, Sie können nichts
Sie
dafür.
Können da jetzt nichts dafür. Ja. Aber trotzdem, so, und es nimmt einfach schon mal einen Druck weg und du gewinnst die Person für dich, weil ich würde behaupten, in 8 von 10 Anrufen läuft es nämlich genau andersrum. Da wird da in Hörer reingebrüllt, ohne dass diejenige oder derjenige da was dafür kann. Und deswegen kann ich da jeden nur raten, ja, vielleicht eine Nacht länger drüber schlafen, aber ich glaube, man gewinnt die Leute eher dafür oder für sich oder für seine Idee oder die Firma, wenn man da respektvoll miteinander umgeht und ja, heißt ja nicht, dass man irgendwas nicht ansprechen muss oder kann, was nicht okay wäre. Und was wir auch gemerkt haben, und es kam natürlich auch vor in 10 Jahren, dass wenn man da einfach Kritik offen und sachlich äußern kann, dass das natürlich auch mehr dazu führt, dass auch der Mitarbeiter mal kommt, weil er merkt, mein Chef flippt nicht aus, macht mich nicht blöd an und sagt, hey, this and this, so wie das lief, finde ich nicht cool, können wir das anders machen? Also das heißt, die Hemmschwelle zur Gesprächsbereitschaft, die ist halt einfach niedriger, wenn alle wissen, dass man anständig miteinander umgeht.
Mhm. Und unter all diesen, wenn man alles, was du jetzt so erzählst und diese Geschichte und diese Entwicklung betrachtet, was würdest du sagen, warum du morgens immer noch gern aufstehst und auch gern hierher kommst? Also was macht dir am meisten Spaß? Was treibt dich an? Ist es jetzt auch so dieses stetige Vorankommen, vielleicht jetzt ja auch mit dem teilweise den Online-Shop noch zu implementieren, also immer so ein Projekt zu haben? Oder hast du inzwischen auch so eine gewisse Ruhe in dir gefunden, einfach das, was jetzt da ist, auch die Zeit lang mal zu genießen? Oder bist du immer so umtreibig, dass es einfach darum geht, ja immer innovativ zu bleiben, Neues auszuprobieren? Wie würdest du das einschätzen?
Also was mir oder was mich da eigentlich antreibt, also mittlerweile ganz klar einfach auch das Team. Also auch wenn noch kein Kunde da ist, freut man sich, morgens zur Arbeit zu kommen, weil nicht nur der Alex da ist, also er ist immer ein kleines bisschen vor mir da, ist eher so der Frühaufsteher, sondern nicht nur, weil der Alex da ist, sondern weil dann auch Elisabeth, unsere Schneiderin, kommt, jetzt zu zweit sind mit der Monja, und dann kommt der Marci, und dann kommt der Basti, und dann kommt der Tim, und dann trinken wir Kaffee und besprechen, also allein schon einfach das, dann Team zu haben, womit man auch, einfach das sich auch freundschaftlich anfühlt, das finde ich motivierend, und vor allem auch die Kunden, also was wir sehr unterschätzt haben am Anfang, einfach wie viele Leute wir irgendwann kennenlernen, wie gut man die auch kennt, weil die einfach sehr regelmäßig kommen. Und anders wie jetzt beim Zahnarzt. Also wir kriegen ja was mit. Also beim Zahnarzt, selbst wenn du jetzt den größten Promi auf deinem Zahnarztstuhl hättest, dann wird sich da vielleicht 2 Minuten Smalltalk davor oder nachher geben. Aber während dem, Auftrag oder der Behandlung an sich, ist jetzt nicht mehr so spannend, wer da auf dem Stuhl liegt. Das ist bei uns natürlich anders, und das hat uns immer fasziniert, was Leute alles so machen, was es für Lebensgeschichten gibt, was es für Berufe gibt, wer am Ende des Tages hier alles landet. Und man nimmt auch an den Karrieren, auch an den Misserfolgen, auch an den Schicksalsschlägen von diesen vielen Kunden natürlich teil. Das gibt natürlich schöne Momente, gibt auch traurige Momente, wenn ein Kunde erzählt, wie was nicht gut läuft, wie ein Kunde stirbt, oder haben wir alles jetzt auch schon miterleben müssen. Aber einfach Kontakt mit Menschen zu haben, wenn man es mal so runterbrechen will, das ist für mich, weil ich auch kommunikativ bin, die größte Bereicherung an meiner Arbeit. Und natürlich, dass wir nach wie vor im Bereich Mode und Fashion unsere Kreativität voll ausleben können. Und so zur Entwicklung, was einen antreibt, wir haben so ein bisschen festgestellt, und das ist auch ein kleiner Teufelskreis, dass man die Phase, zum Beispiel jetzt wird so eine Phase kommen, wir haben jetzt, das Team ist jetzt groß genug, wir sehen jetzt erstmal nicht kommen, dass wir noch jemanden bräuchten, wir brauchen keinen größeren Laden, wir haben den Online-Shop. Es tritt jetzt so eine Phase ein, wo man einfach mal, geradeaus fährt. Aber das ist nur, wenn man das dann gewohnt ist, dass halt immer was Neues kommt. Das fühlt sich nicht lange gut an. Wir haben uns lange immer, die Freunde aus Island waren immer so 1-2 Jahre so mit allen Entwicklungen voraus. Wir haben uns auch mal gefragt, warum chillen die jetzt nicht mal und so. Und die haben auch dann uns irgendwann gesagt, das ist nie länger wie ein halbes Jahr komfortabel. Und dann denkt man sich irgendwie, so war es im kleinen Laden. Wir hatten hier Arbeit ohne Ende. Also wir hatten zu zweit Arbeit, mehr wir hätten bewältigen können. Wir wären Wochen, Monate im Voraus ausgebucht gewesen. Also alles fein. Aber da war halt so die Frage, sollen wir das jetzt genau so an dem Ort so jetzt durchziehen bis 67?
Mhm.
Also es war halt eine komische Vorstellung.
Ja.
Da war also irgendwas müssen wir ja noch machen. Und da kommt immer irgendwas, glaube ich.
Was würdest du jetzt allen, die zuhören und die eigentlich sich denken, boah, ich habe auch eine Idee oder ich habe auch was in meinem Kopf, das vielleicht auch ein bisschen verrückt klingt, aber es lässt mich nicht los. Gibt es einen Tipp, was du anderen raten würdest, die sowas haben, was sie seit sehr langer Zeit nicht loslässt, so einen verrückten Gedanken, oder die gerne ihr eigenes Business starten würden? So etwas, was du all deinen Freunden mitgeben würdest, die an dich herantreten und sagen, hey, das ist meine Idee, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen?
Also als erstes würde ich mal empfehlen, wie auch der Conor McGregor da gesagt hat, darüber auch einfach zu reden, das auch zu kommunizieren. Dann merkt man, das kann länger dauern, das kann nicht so lang dauern, aber dann tritt auch in deinem Freundeskreis und auch bei deiner Familie eine gewisse Akzeptanz ein. Wenn du jetzt sagst, ich will einen völlig anderen Beruf machen, ich will, auswandern, egal was. Wenn du das irgendwann mal ein halbes Jahr lang erzählst, dann werden die sich auch irgendwann mit der Entscheidung, abfinden und dann auch für sich feststellen, also entweder ich unterstütze jetzt halt mein Kind, mein Sohn, meine Tochter oder mein Freund oder Freundin oder nicht. Und die meisten Freunde und Verwandten werden sich natürlich dafür entscheiden, dich da zu unterstützen. Aber man muss halt schon mal, bereit sein, mehr als ein Wochenende darüber auch zu reden. Das Zweite ist, dass, das halte ich für eine große Gefahr, das hat sich auch so ein bisschen gedreht während unserer Zeit in den 10 Jahren, dass ein Geschäft zu haben oder ein Business oder wie auch immer, gerade auf Social Media, wird es schon auch sehr glorifizieren. Mhm. Es ist alles geil und alle haben eine Rolex und alle fahren AMG und Dubai und keine Ahnung. Ich bin aber der, also entweder wir machen alles falsch, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es zu einem großen Teil einfach Marketing und ein Scam ist. Also dass quasi in dieser ganzen Gründungsthematik auch wahnsinnig viele Illusionen sind und gerade so war das zum Beispiel bei uns. Uns hat mal ein damals schon der Rente Unternehmer gesagt, so oberschwäbisch, ja, stellt euch drauf ein, das wird mindestens 5 Jahre dauern, bis man da Geld verdient. Wo wir dachten, also, sicher nicht. Aber das war plus minus, das war so. Mhm. Weil das, was du einnimmst, klar, wenn du dann eine Vision hast, du behältst es nicht, du investierst es. Also ist es immer wieder null. Auch unsere Bilanzen haben abgesehen, dann irgendwann klar, der Gehälter muss ja Miete zahlen und so, aber nie riesige Gewinne abgeworfen, weil wir halt gesagt haben, hey, solange wir Ideen haben, lass das doch investieren. Somit landet es halt immer wieder dann in der Idee und nicht auf irgendwelchen privaten Konten. Und da muss ich einfach sagen, dass man sich auch klar sein muss, da wird es dunkle Tage geben, das wird schlecht laufen, es wird finanzieller Druck entstehen, es wird irgendwann das Finanzamt kommen und so weiter und so fort. Gerade so Sachen wie Laden, man geht da eine Verpflichtung ein, man geht Mietverträge ein. Also zu naiv sollte man vielleicht auch nicht sein, sondern sich schon darauf einstellen, dass es auch ein wilder Ritt wird und sich vielleicht auch fragen, wie belastbar man selber ist. Und wenn es jemand gibt, der sagt, du, wir waren dann in der Schule schon dann Prüfungen und hier und dann noch Sport, das waren wir auch alles gleich zu viel und so, weil dann muss man sich fragen, ist man vielleicht der richtige Typ dafür? Oder wir hatten mal eine Bewerbung für ein Ladengeschäft, das wir mitbekommen haben. Da war die Begründung und dann gefragt, wollen Sie sich damit jetzt selbstständig machen? Ja, ich war jetzt so lange angestellt und ich will jetzt auch einfach ein bisschen mehr Ruhe und das auch ein bisschen ruhiger alles angehen und mehr Zeit für mich und so. Also es hat sich alles positiv angehört, aber aus meiner Erfahrung dachte ich mir einfach nur, nein, it's not gonna happen. Es wird schlimmer, / schöner, wenn man dafür gemacht ist. Mhm. Aber das, also man muss da einfach ganz klar die Pros und die Cons einfach abwägen und sich nicht diesem Dubai Lifestyle dahingeben und jetzt irgendwie glauben, wenn man jetzt lokal, das halte ich auch für gefährlich.
Das ist total, kann ich so unterschreiben und auch dieses, sich wirklich überlegen, bin ich bereit, das zu machen? Bin ich bereit, die Extrameile zu gehen, weil die wird es brauchen? Und man hat Hochphasen und man hat Tiefphasen, aber man muss halt auch irgendwie durch diese Tiefphasen alleine durchkommen. Vor allem am Anfang, wenn man alleine oder wie ihr zu zweit ist, dann ist da ganz schönes Gewicht da, was man halt auch alleine stemmt. Und es wird nicht leichter, nur weil man mehr Menschen ist, wie du vorher gesagt hast, dann sind es andere Verantwortungen, die man auf einmal mitträgt. Aber an dieser Stelle sei gesagt, ich sag dann gern, den Mutigen gehört die Welt. Und ich finde, alles, was du erzählt hast, entspricht dem, dass wenn man sehr mutig ist, ein bisschen vielleicht auch naiv und ein bisschen verrückt, aber halt dann dran glaubt und jeden Schritt geht, der notwendig ist und nicht sofort aufgibt, wenn es schwierig wird, dann kann da sehr Großartiges entstehen. Und ihr seid mit Sutory definitiv ein Paradebeispiel dafür. Und ich finde das sehr beeindruckend. Und das, ich habe auch jetzt nochmal viel über euch und eure Geschichte gelernt, obwohl wir uns kennen. Und muss sagen, bin schwer beeindruckt und finde es eine sehr tolle Geschichte und trotzdem hast du klar gemacht, was da alles dazugehört und wie viel man sich auch mal durchbeißen muss. Deswegen an der Stelle, Flo, vielen, vielen Dank für die Offenheit, fürs Teilen, für alles, in was du uns mitgenommen hast, den ganzen Weg bis zum heutigen Tag. Ich fand es sehr, sehr bereichernd, ich finde es sehr inspirierend. Ich bin mir sicher, den anderen, die zuhören, geht es auch so. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr schön, hier bei euch vor Ort zu sein. Vielleicht hat der ein oder andere im Hintergrund manchmal was gehört. Wir sind tatsächlich hier vor Ort bei Sutory im Laden. Und wer mal vorbeikommen will, ich bin mir sicher, ihr seid herzlich willkommen. Und an der Stelle danke für deine Zeit, Flo.
Auch von mir vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Ist auch immer selber ganz witzig, das nochmal so durchzugehen. Und ja, wer möchte, ihr dürft jederzeit vorbeikommen. Ich sage ja auch, manchmal braucht man eine gute Idee oder einen besseren Anzug. kleiner Spaß. Nee, vielen lieben Dank, Hannah.
Sehr cool, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.